So, einen wunderschönen guten Morgen. Ist das nicht herrlich? Winterwetter, wir können unsere schönen, warmen, dicken Pullover alle anziehen. Endlich mal. Ist doch toll, ne? Sonst ist es immer zu warm und wann zieht man es an? Herrlich. Genau, du hast schon wunderbar eingeleitet. Bitte die Folie wieder zurück an dem ersten Start. Jetzt die nächste bitte. Genau, wir sind in unserer Predigtreihe, wie Jessica das schon gesagt hat, und ich fand das mit einem Anlass, dass wir letztendlich die Folie jedes Mal so ein bisschen einblenden. Bitte lass die erste stehen. Dass wir die Folie einblenden, was letztendlich unsere Gemeindevision ist. Und wir haben ein Poster hängen im Schulungsraum von diesem Bild. Wir haben auch ein Poster hängen unten beim Eingang. Aber wenn es da hängt, hängt es ja nicht in unserem Herzen. Und darum finde ich es wichtig, dass wir gerade, wenn wir eine Predigtreihe haben, um unsere Vision zu unterstützen, dann finde ich es gut, wenn ich das einfach so ein bisschen nochmal mit erwähne. Denn wir träumen von einer wachsenden und blühenden Gemeinde, in der Menschen Gott begegnen, indem sie wachsen, ihre Bestimmung entdecken, was Next Step war, was wir gerade angesagt haben, und dass wir einen Unterschied machen. Und das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen einen Unterschied machen, weil wir kennen Jesus Christus und wir sind eben etwas anders, nicht besser, aber anders. Und wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, der uns letztendlich verändert. Das heißt, wir wollen diese Werte, wo wir mit angefangen sind letzte Woche, die Werte unterstützen ja eine Vision, die wir leben wollen. Wenn wir nicht wissen, wo wir hingehen und wie setze ich das um, dann leben wir einfach nur so, wie jeder das gewohnt ist. Und du selber hast zu Hause vielleicht Werte in deiner Familie, aber jeder hat auch persönlich Werte. Mein Wert ist zum Beispiel Pünktlichkeit und Großzügigkeit. Und wenn ich mal nicht pünktlich bin, dann ist wirklich auch eine Katastrophe, wie jetzt eine Schneekatastrophe, oder ich bin krank, sonst bin ich eher 10 Minuten eher da. Aber dieser Wert, der bringt mich ja zu dem Handeln. Das ist mein Handeln, dass ich sage, ich mache mich rechtzeitig auf den Weg. Und so wollen wir als Kirche Werte leben und als Kultur reinbringen, damit genau unsere Vision gelebt werden kann, weil wir Menschen erreichen können. Werte sind eine, sollen unsere Gemeindekultur und unsere Überzeugung sind die Ideale, die unser Handeln letztendlich antreibt. So, und der erste Wert, den hatte Axel, wie Jessica schon gesagt hat, das war natürlich und übernatürlich, da ist Axel mit angefangen. Und heute kommt Teil Nummer 2 und das ist, wir geben großzügig unser Bestes. Und auch diese kurzen Sätze haben wir knapp gehalten, weil sie ja in deinem Herzen wirklich reingepflanzt werden sollen. Man kann sich immer merken, natürlich, übernatürlich, wir geben großzügig unser Bestes. Das ist ein Satz, das kann man sich einfach wirklich in seinem Herzen hineinpflanzen. Aber trotzdem gibt es zu dem jedem Wert eine ganz kleine Erklärung und natürlich auch zu unserem zweiten. Die kurze Erklärung wäre, wir sind eine Kirche, in der wir unseren Glauben leidenschaftlich leben und in unserem Dienst für Gott und Menschen unser Bestes geben. Dies tun wir verbindlich und zuverlässig mit einer dienenden Haltung. Und warum sollten wir das nun tun? Du denkst vielleicht, aber eigentlich komme ich einfach nur gerne sonntags hierher. Muss ich jetzt wirklich dienen? Und wenn wir sagen, wir geben großzügig unser Bestes, dann ist natürlich Jesus absolut unser Vorbild. Gott ist unser Vorbild. Gott war der großzügigste Geber überhaupt. Weil was hat er gegeben? Sein Bestes. Er hat seinen Sohn gegeben. Und das ist der Bibelvers, ich denke, er ist schon angeschmissen. Der Bibelvers ist ja der meistzitierte Bibelvers, würde ich sagen, den fast jeder kennt. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das heißt, in dem Moment, wo du von Jesus berührt wirst, wo du seine Kraft in dir hast, wird dein Leben einen ganz neuen Fokus bekommen. Und du wirst eine neue Prioritätenliste haben in deinem Leben, was wiederum dein Handeln eben durch diesen neuen Wert, den du bekommen hast, beeinflusst wird. Und die Frage ist ja, warum wollen wir dienen? Warum? Zu was ist das wichtig? Und wir bieten zum Beispiel Alpha an, weil wir mit der Überschrift Suche nach dem Sinn des Lebens. Wenn du dienst, ist das tatsächlich, dass es dich erfüllt, weil das ist der Sinn und die Freude, die du bekommst. Dienen dient auch dazu, dass du wächst im Glauben, aber auch in deinem Charakter, weil du dienst ja nicht immer nur alleine, du musst ja auch manchmal mit einem Team zusammen dienen. Und das ist sehr hilfreich manchmal. Und dienen ist praktisch auch ein Ausdruck von Dankbarkeit und Anbetung. Anbetung ist nicht nur das, was wir eben gemacht haben, dass wir wirklich Gott die Lieder singen, was wir im Herzen haben, sondern dein Dienst, wie du dich eingibst, ist eine Anbetung für Jesus. Und der Dienst, warum wir das alles tun, ist natürlich dazu da, damit Kirche gebaut wird. Ohne einen Dienst können wir Kirche, Reich Gottes, nicht weiter bauen. Dann wäre es wirklich eine One-Man-Show und Axel würde hier einfach nur eine Predigt geben, aber wir sind überhaupt nicht danach ausgerichtet, dass wir Menschen erreichen wollen. Und genau das wollen wir, weil wir sehnen uns danach, dass Menschen das ewige Leben bekommen und dass sie gerettet sind und dass sie vor allen Dingen die Freude und die Kraft des Heiligen Geistes einfach spüren. Und warum noch? Das ist ein ganz wichtiger Teil, weil letztendlich hat Gott uns so geschaffen, dass wir Fähigkeiten haben. Und mit all diesen Fähigkeiten, mit diesen Talenten, mit diesen Gaben, die wir haben, werden wir, jeder für sich persönlich, als Verwalter eingesetzt. Wir dürfen selber unser Leben verwalten. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Und aus dem Grund möchte ich ein etwas längeres Gleichnis vorlesen, was wir in der Bibel sehen. Ich habe den ersten und den letzten Satz nicht alles mit raufgeschrieben auf der Folie, weil es doch sehr lang ist. Es geht um diesen Mann, um diesen Herrn, der seine drei Diener einfach herruft, weil er einfach eine lange Reise machen möchte. Und sein ganzes Vermögen vertraut er seinen Dienern an. Und jetzt lese ich mal vor ab Vers 15. Dem einen gab er 5 Zentner Silbergeld, dem anderen 2 Zentner und dem dritten einen, je nach ihren Fähigkeiten. Dann reist er ab. Der Erste, der die 5 Zentner bekommen hatte, steckte sofort das ganze Geld in Geschäfte und konnte die Summe verdoppeln. Ebenso machte es der Zweite. Zu seinen 2 Zentnern gewann er noch 2 hinzu. Der aber, der nur 1 Zentner bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in der Erde. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Der Erste, der die 5 Zentner erhalten hatte, trat vor und sagte: Du hast mir 5 Zentner anvertraut, Herr, und ich habe noch weitere 5 dazu verdient. Hier sind sie. Sehr gut, sagte sein Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der mit den 2 Zentnern und sagte: Du hast mir 2 Zentner gegeben, Herr, und ich habe noch einmal 2 Zentner dazu verdient. Sehr gut, sagte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam der mit dem 1 Zentner und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst und ich habe das Geld vergraben. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Und da sagte der Herr zu ihm: Du unzuverlässiger und fauler Diener. In einem anderen Gleichnis, ich habe verschiedene Bibeln zu Hause, in einem anderen Gleichnis ist dieses Gleichnis ist die Überschrift zuverlässig sein, weil es sich eben nicht nur auf Geld bezieht, sondern tatsächlich auf all unsere Fähigkeiten, auf unsere Gaben, auf alles, was du bist, was dich ausmacht, bezieht sich dieses Gleichnis, weil Gott möchte, dass wir das, was wir haben, einsetzen. Und es geht ja in dieser Geschichte mehr oder weniger um den Dritten, um den Diener, der letztendlich das vergraben hatte. Und warum hat er das vergraben? Er hat ja gesagt: Ne, ich wusste, du bist ein harter Mann und du erntest, wo du nicht gesät hast. Und das zeugt aber daher, dass er eben eigentlich gar keine Beziehung zu seinem Herrn hatte. Weil er keine Beziehung hatte, konnte er das Vertrauen gar nicht aufbauen und hat deswegen überhaupt sein Geld, sein Zentner einfach vergraben. Er konnte da nicht mit wirtschaften, weil er einfach Angst hatte. Die Angst hat ihn gelähmt und somit hat er sich auf sich selbst letztendlich das bezogen und hat auch ich bezogen gelebt. Ich brauche mich um nichts zu kümmern, egal was kommt, wer weiß, wann er wiederkommt. Und wie ich mich vorbereitet habe, da habe ich gemerkt, dass genau das kann ich mich letztendlich an erinnern und das kann ich auf mich beziehen, weil so ging mir das in meiner Kindheit. Meine Mutter hat mir einen Satz gesagt, der mich so geprägt hat, der also heute noch drin ist. Sie hat immer gesagt: Kann ich nicht, gibt es nicht. Und das heißt, alles, was sie irgendwie gesagt hat, da wurde nicht gefragt, Geht das oder kannst du das oder bist du alt genug? Das wurde gemacht und das wurde umgesetzt. So, das entsprach aber nicht den Erwartungen von meiner Mutter. Und so hat natürlich jeder Mensch irgendwie seine Vorgeschichte. Und vielleicht hast du auch große Erwartungen, die da sind und du kannst das nicht erfüllen und du denkst, ich verstecke das lieber auch, meine Fähigkeiten. Bevor ich was falsch mache, so ging mir das, lasse ich es lieber. Und genau das ist der Punkt gewesen. Wenn meine Mutter dann kam, dann hat sie eben ganz einfach gesagt, na, wie sieht das denn aus, dann kann ich das ja auch selber machen. Und natürlich hat es nach diesem Satz eben die nächste Prägung gegeben, dass ich rebellisch wurde und dass ich auch keinen Respekt mehr vor meiner Mutter hatte und irgendwann gesagt habe, bitteschön, dann mach das doch selber. Und tatsächlich habe ich in meiner Kindheit, bis ich ausgezogen bin zu Hause, nichts gemacht. Ich habe weder gekocht noch irgendwas gemacht. Also nicht mal die Betten, also die von meinen Eltern, konnte ich machen, dass sie gut genug gewesen wären für meine Mutter. Also habe ich all meine Fähigkeiten erst später dazu gelernt und konnte die dann eben erst entwickeln. Und das Gleichnis ist ja letztendlich das, was es so wunderbar zeigt, wenn wir aber unsere Fähigkeiten einsetzen, dann werden diese Fähigkeiten sogar vermehrt. Du verbesserst dich, du wirst besser da drin, bis hin, dass sie sich sogar verdoppeln. Was ist das für ein Segen? Und die Belohnung ist ja letztendlich heute noch und damals auch in dem Gleichnis, dass du erstmal zum Freudenfest deines Herrn eingehst, aber dass er sagt, du bist zuverlässig. Wir gehen zuverlässig mit den Dingen um. Und er sagt, du bist zuverlässig, du bist ein treuer Diener. Und wer hört das nicht gerne, dass wir treu sind, dass wir gut sind? Eben wie ich das Gleichnis vorgelesen habe, das ist mir beim Schreiben gar nicht aufgefallen. Aber wenn ich das laut lese, sehr gut, dann erinnert mich das schon an Axel. Der hat oft gesagt, sehr gut, Jutta. Ja, und was macht man dann? Gut, dann ist dieser Prägesatz wieder da. Kann ich nicht, gibt es nicht, dann geht Jutta daran. Und das weiß Axel natürlich, dass wenn er mir eine Aufgabe gibt, dann mache ich das. Ja? Dann bin ich eben einfach dabei. In dem Gleichnis erhielt keiner mehr oder weniger, als es nach seinen Fähigkeiten umzusetzen war. Aber so ist es auch in deinem Leben. Du hast Fähigkeiten bekommen, du hast Gaben bekommen, du hast geistliche Gaben bekommen, du hast deine Finanzen bekommen, dass du alles so einsetzen kannst, wie es genau für dich richtig ist. Das besagt dieses Gleichnis. Du hast nicht etwas bekommen, wo du sagst, das ist es nicht wert, das ist nicht wichtig, das brauche ich nicht einsetzen, sondern Gott benutzt dich genau mit deinen Fähigkeiten, weil er sagt, du bist wichtig, dass du mit Reich Gottes baust, dass du mit Kirche baust, dass du mit Menschen beeinflusst, mit dem, wie du lebst, dass du mich widerspiegelst. Wir sind Verwalter unserer Zeit und unserer Fähigkeiten, aber auch unserer Finanzen. Bin ich bereit, bist du bereit, das einzusetzen, um Gott damit die Ehre zu geben? Nachdem ich in den Lehrjahren gelernt habe, wenn ich etwas mache, dann wird es gut und man hat mich gelobt, dann bin ich so richtig aus meinem Schneckenhaus rausgekommen und habe mich dann erstmal ausgetestet, was kann ich alles und wo kann ich mich da irgendwo einbringen. Und natürlich macht jedes Lob oder das, wenn einer sagt, ja, das war gut, Jutta, dann habe ich gedacht, wunderbar, ich kann ja doch was. Und das hat mein Leben total verändert. Und es kamen nachher sogar Fähigkeiten dazu, die ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Ich bin mit 19 ausgezogen und bin mit 20 angefangen, dass ich mir mein Traumhaus gezeichnet habe. Und habe dann eine Skizze gemacht, 1:1, und habe zu meinem Mann gesagt, wunderbar, so könnten wir bauen, so könnten wir das machen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ein sehr, sehr gutes Raumverständnis hatte, aber mein Mann gar nicht. Ich habe also großzügig geplant und er hatte keine Vorstellung, wie groß das wird. Und das habe ich erst gemerkt, nachdem tatsächlich die Sohle gegossen wurde und er steht da drauf und sagt, Mann, 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 auf was habe ich mich hier eingelassen? Und da habe ich gedacht, ach so, das ist gar nicht normal, dass jeder eine räumliche Vorstellung hat. Ich wusste genau, wo sollen die Türen hin, nach welcher Seite sollen die ausgehen, wo soll die Küche hin, wo muss ein Wandvorsprung sein, damit der Schrank da reinpasst. All diese Dinge, für manch einen sind das böhmische Dörfer. Aber so hat jeder seine Fähigkeiten und du weißt vielleicht gar nicht, wo deine Fähigkeiten sind, weil du keine Möglichkeit hattest, überhaupt dich da drin zu üben, das auszutesten. Und nachdem ich aber da viel mehr Freiheit erlebt hatte, fing ich an, alles einfach auszutesten, sehr wohlgemerkt mit dem Satz im Hintergrund, kann ich nicht, gibt es nicht. Ich bin grundsätzlich immer erstmal losgelaufen. Nur, man hat natürlich auch viele Verletzungen erlebt und ich hatte auch Angst, Dinge falsch zu machen, weil ich wieder den Satz im Hinterkopf hatte von meiner Mutter, ist nicht gut genug. Aber der absolute Durchbruch, der kam dann eben erst, nachdem Jesus mich berührt hat. Da bin ich dann ja schon über 30 gewesen. Aber zu erleben, diese Liebe von Jesus, die dann in mein Herz kam, dieses Gefühl von Geliebtsein und ich darf alles probieren, ich darf auch Fehler machen, hat diesen Satz ja noch mehr geprägt, aber genau jetzt in einer anderen Weise. Der Satz bleibt und ist heute ja noch da, kann ich nicht, gibt es nicht. Aber ich habe keine Angst vor Verletzungen, weil ich weiß, dass wir uns untereinander motivieren, dass wir uns aufbauen, weil es um das Reich Gottes geht. Und das ist etwas ganz, ganz anderes, ob du jemandem gefallen willst, um etwas zu tun, oder du möchtest Reich Gottes einfach bauen. Und weil ich weiß, dass ich geliebt werde von Jesus, wusste ich, es macht nichts. Ich muss nicht perfekt sein, aber ich möchte einfach was tun, ich möchte einfach dienen. So konnte ich meine Dankbarkeit Gott gegenüber letztendlich ausdrücken, indem ich einfach etwas getan habe, weil ich mich so geliebt gefühlt habe. Mein Herz hat immer gebrannt und das brennt auch heute noch. Andere sagen Leidenschaft. Und natürlich, das ist wie in einer Ehe. Du bist erst verliebt, du hast Leidenschaft, das Feuer, das brennt und irgendwann ist dieses Feuer aber eine Glut. Aber wir sind die Verwalter, wir sind auch dafür zuständig, dass diese Glut immer mal wieder anfängt, ins Feuer zu lodern. Und bei mir ist das so, wenn ich mich mit irgendjemandem zusammensetze, wir reden über Kirche, wir reden über Vision, wie wollen wir unsere Vision weiterbauen, dann ist das so, als ob in diese Glut irgendjemand ein Blatt Papier reinschmeißt und macht das und dann brennt das wieder. Das geht also so schnell. Und dann muss ich immer überlegen mit meinem Prägesatz im Hinterkopf, wo bringe ich mich ein, was kann ich machen? Und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich ein gewisses Alter habe und nicht mehr alles machen brauche und ich gelernt habe, auch Nein zu sagen. Aber Reich Gottes zu bauen, einen Unterschied zu machen, das ist doch das, was wir wollen, dass mit Menschen diese Vision, die wir am Anfang gehabt haben, zur Kirche kommen, weil wir eine Auswirkung haben nach außen hin und sie sagen, da wird etwas gelebt, das fehlt mir in meinem Leben. Und wenn die Menschen dann vorbereitet sind, um von Jesus angenommen zu werden, um dass das Herz geöffnet wird und die kommen in einen Gottesdienst und werden so liebevoll von uns empfangen, wie wir das hier machen, und sie hören eine Predigt und Gott hat das Herz vorbereitet und man entscheidet sich, hey, das ist doch das, was wir wollen, oder? Amen. Wenn wir großzügig das Beste geben, veränderst du dich, aber auch die Menschen um dich herum. Sie werden einfach verändert. Im Bereich im Finanzen war das so, dass ich, wenn ich mit meinem Mann essen gegangen bin, das sind wir früher häufiger, dann habe ich immer gesagt, gibt es aber ein gutes Trinkgeld, ne? Ja, ja. Gut, also so gut, wie ich mir das vorgenommen hatte, war das nicht. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, gib mir mal das Portemonnaie, ich kann ja mal bezahlen, ne? Und dann habe ich Trinkgeld gegeben und er guckte mich natürlich ganz groß an. Und er sagt, ja, man muss großzügig sein. Sollst mal sehen, wenn wir nächstes Mal wiederkommen, dann werden wir hier schon ganz anders behandelt. Und stimmt, nächstes Mal kamen wir wieder gleich, ne? Man wird so ein bisschen hofiert. Du, sagst, die haben sich das gemerkt. Ja, ja, sag ich, wir sind ja großzügig. Das brauchte ich nur zweimal machen, dann hat er selber wieder das Portemonnaie genommen und hat bezahlt. Und wenn wir heute essen gehen, dann sitze ich nur da, lache ihn einfach an. Ich weiß, sagt er dann. Und dann gibt er natürlich jetzt ein großes Trinkgeld. Das heißt, meine Großzügigkeit ist einfach auf ihn übergesprungen und er ist großzügig. Meine Großzügigkeit ist aber in erster Linie da, dass mir wichtig war, Reich Gottes zu bauen und ich habe meine Zeit eingesetzt. Ich habe hier gearbeitet 31 Jahre und da war ja mein Sohn schon so, ich würde sagen, der ist 12 oder 13 gewesen. Normalerweise hätte ich voll wieder arbeiten wollen. Ich hatte Buchhalterin gelernt. Man hatte mich aber dann gefragt, Jutta, bist du bereit für 12 Stunden, mehr können wir dich hier nicht einstellen, bist du bereit, hier im Büro zu arbeiten? Jawohl, habe ich gesagt. Und durch die Großzügigkeit hat mein Mann nie gesagt, das kommt aber nicht in Frage. 12 Stunden, du kannst jetzt den ganzen Tag arbeiten. Und das habe ich ja, ich würde sagen, über 20 Jahre habe ich nur 12 Stunden gearbeitet, dann ein paar Jahre 16 und ich glaube 2 oder 3 Jahre nur 20. Das heißt, ich habe immer die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich höre hier auf, weil ich muss ja an meine Rente denken, ich muss voll arbeiten. Aber meine Großzügigkeit, die ich an Zeit gegeben habe für meine, unsere, eure Kirche, das ist auf meinen Mann übergesprungen, sodass der nie gesagt hat, sag mal, hast du dir mal überlegt, dass du irgendwo anders mal arbeiten gehst, um mal ein bisschen hier zu verdienen? Hat er nie gesagt. Und er hat mir auch noch nie einen Vorwurf gemacht, dass ich nur so eine kleine Rente kriege. Und wisst ihr warum? Weil wir gesegnet sind, weil es uns gut geht. Nicht mit Geld, nicht mit Finanzen. Wir kommen hin, ohne Frage, uns geht es gut. Aber wir sind glücklich, wir sind total zufrieden, uns fehlt es an nichts. Und ich merke ja, dass der Segen in ihm einfach arbeitet und auch sein Herz wird noch geöffnet werden für das Reich Gottes. Das ist für mich Segen, wenn man Frieden hat, wenn man glücklich ist und einfach nur sagen kann, das Leben ist gut. Seht ihr das auch so? Und besonders gilt es doch für die Kirche, Reich Gottes bauen. Eine Kirche soll lebendig sein, eine Kirche soll zuverlässig sein. Wir wollen Verbindlichkeit zeigen. All diese Dinge, die viele Menschen außerhalb der Kirche gar nicht mehr leben, weil sich so viel verändert hat, da wollen wir aber doch großzügig sein. Da wollen wir das weitergeben, was wir haben, an Fähigkeiten, aber auch an Finanzen. Aber wir wollen eine Kirche sein, die eine Außenwirkung hat, gerade hier in Lilienthal. Und alles, was du tust, tue doch bitte mit Begeisterung. Und die Begeisterung, die wächst doch, wenn das, was wir am Anfang gesehen haben, du diese Vision immer in deinem Herzen hast. Weil wir Menschen dahin führen wollen, dass sie irgendwann einen Unterschied machen. Und darum ist es immer wichtig, wenn wir irgendjemanden einladen, um etwas zu tun, zu helfen, wie sage ich das jemandem? Wenn ich jetzt vorne stehe und sage, ich brauche mal eben für morgen na, 2, 3 Personen, ich möchte ganz gern einen Eintopf kochen lassen für 15 Personen und 2 zum Abwaschen. Hat da jemand Zeit? Preis den Herrn. Nach so einer nüchternen Ansage und Aufforderung, Bärbel sagt ja, wunderbar. Aber wenn ich jetzt sagen würde, stellt euch mal vor, ihr Lieben, bei diesem Wetter bin ich rausgegangen, ich bin in Lilienthal spazieren gegangen und mir ist aufgefallen, da sind Menschen, die haben nicht mal Geld, um ins Café zu gehen, damit sie ein bisschen Wärme haben. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe die eingeladen. Morgen kommen 10 Leute hier zur Kirche her, die bringen noch weitere 5 mit und ich brauche jetzt Menschen, die sollen einen Eintopf machen, wir wollen abwaschen, wir wollen den Kaffee bringen, wir wollen mit denen reden und vielleicht haben wir Glück, dürfen wir für die beten. Ist jemand dabei? Na gut, 3 mehr. Monika, Heidi. Ja, ich weiß natürlich, auf welche Leute ich mich verlassen kann und wen ich ansprechen kann. Aber wisst ihr, wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen, dass Menschen erleben, wie gut unser Gott ist. Und daher musst du erkennen, wie gut dein Gott ist. Der Diener hat sein Geld vergraben, weil er keine Beziehung zu seinem Herrn hatte. Er hat gesagt, ich kenne dich, du bist ein harter Mann. Und das war einfach gelogen. Gott ist kein harter Mann. Gott ist Herz, Gott ist Liebe. Und wenn du Angst hast, dich zu investieren, dann kennst du deinen Herrn nicht, der dich lobt und der sagt, sehr gut. Bei allem, was du machst, sagt Gott zu dir, sehr gut. Es muss nicht perfekt sein. Ich mache nie etwas perfekt. Nie, kann ich gar nicht. Aber ich mache es. Und manche Sachen mache ich sogar gut. Ja, aber sie müssen nicht perfekt sein, den Anspruch habe ich überhaupt gar nicht. Es gibt andere Leute, die sind in anderen Fähigkeiten viel, viel besser. Aber wir sind doch eine Einheit, wir gehören zusammen. Gemeinsam, miteinander wollen wir Kirche voranbringen. Wir geben großzügig unser Bestes und leben Verbindlichkeit. Und wir sind zuverlässig. Bei der letzten Regionaltagung von unserem Bund BFP, Bund Freier Pfingstgemeinden, wurde ein Projekt vorgestellt, das heißt Given, geben. Und sie schreiben Folgendes. Alle Gemeinden im BFP können Teil einer Bewegung werden, die die Kraft des Gebens sichtbar macht. Hinter dieser Initiative steht die Überzeugung, dass Großzügigkeit Ausdruck des Glaubens ist. Wir wünschen uns, dass Großzügigkeit Teil der DNA jeder Kirche wird, verwurzelt im Herzen Jesu. Das hat mich total angefixt. Da ging es hauptsächlich um Geldspenden. Aber sie wollen, dass jede Kirche in Deutschland, und das ist herrlich, wenn man das sieht, wie viele BFP-Gemeinden so, ich habe leider kein Foto gefunden, ich hätte gerne das bildlich euch gezeigt. Überall sind jetzt Kirchen. Und jetzt stellt euch vor, jede Kirche lebt das, weil man das zur DNA macht. weil alle Kirchen im Bund großzügig sein wollen, in allem, in den Gaben, in den Fähigkeiten und im Geld, in dem Geben. Es verändert dich, es verändert den anderen, es verändert die Familie und jetzt die Gemeinden. Und jetzt können die Gemeinden, die da irgendwo punktuell sitzen, werden ja mit der Auswirkung immer größer und man fängt nachher an, das ganze Gebiet mit dieser Großzügigkeit, mit dieser DNA zu verwandeln. Ich liebe sowas zu träumen. Packt das in eurem Herz, was ihr tun könnt. Wenn ihr euch verändert, wenn ihr großzügig seid, können wir Großes bewegen für unseren Gott. Sie schreiben, wir geben unsere Sie schreiben, großzügig sein ist eine Antwort auf Gottes Fülle und unsere eigene Großzügigkeit ist Ausdruck von Vertrauen in Gott. Und so machen wir einen Unterschied, weil du im Vertrauen auf Gott dein Bestes gibst. Das ist Gottes Prinzip. Du gibst und er vermehrt. Er vermehrt so, dass er das verdoppelt. Großzügig. Vielleicht bist du sogar ganz am Anfang. Ich habe heute zu Arman gesagt, Arman, du kommst heute in der Predigt mit vor. Arman sitzt, glaube ich, die vierte Woche am Mischpult. Fünfte. Er ist ganz frisch im Dienen. Arman kommt aus der Jugend und hat gesagt, ich gebe meine Zeit und ich investiere mich. Und jetzt geht es ja nicht nur darum, dass Arman da sitzt und sagt, ich schalte mal ein bisschen hier und stelle da mal ein bisschen ein. Er fängt an, sich zu investieren und Gott wird ihn schulen, auch für sein Gehör. Er wird irgendwann merken und zu sagen, ich glaube, die Sänger müssen ein bisschen lauter gestellt werden. Ich glaube, die Bässe können ein bisschen weiter runter. Ich glaube, oh, das Mikro war nicht richtig eingestellt. Ja und, ist das ein Problem, dass es heute Morgen erst nicht funktioniert hat? Arman ist da neu und er darf so handeln. Ja? Er darf sich weiterentwickeln, genau. Er investiert sich. So, und das ist das, was Gemeinde macht. Gemeinde hebt die Menschen hoch, weil sie einfach bereit sind, sich zu investieren. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen Kirche bauen und wir brauchen jeden Menschen, um irgendwo uns weiterzuentwickeln. Dann gibt es den Kindergottesdienst, der immer und immer zu wenig Mitarbeiter hat. Wir haben momentan so wenig Kinder und komischerweise sind auch wieder wenig Mitarbeiter da, weil der eine oder andere aufhört, warum auch immer. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jemandem jetzt ein schlechtes Gewissen geben möchte. Aber Gottesdienst und Kindergottesdienst, das sind bei uns einfach die Grundhauptsäulen, die wir haben. Und das ist so wichtig, dass wir Menschen haben, die sich einfach sagen, ich möchte mich da investieren. Und vielleicht hast du genau bei den Kindern das Gefühl, oh, die Kinder sind wirklich so süß. Ne? Ich erinnere mich, Bärbel, an unserer Freizeit. Da kam doch die kleine Rahel an, die hat irgendwie gedacht, du bist ihre Oma, die hat dich ja gar nicht losgelassen. Sie hat immer Bärbel an der Hand gefasst, hat sie immer angeguckt, ganz strahlend. Und da hat man gedacht, die ist richtig verliebt, als ob es die um. Ja, macht sie immer noch. Ja. Aber so gibt es eben auch ältere Menschen, wir sind ja zu den Älteren, wo man sagt, naja, ist ganz süß, ne? Und Kinder finde ich auch toll, aber im Kinderdienst, Jutta, würde ich ja nicht mehr reingehen. Ne? So, aber vielleicht gibt es welche, die sagen, na gut, also Helferin könnte ich sein, einfach nur da sein, wenn die Kinder mal zur Toilette müssen oder Helferin könnte ich schon sein. Und jetzt stellt euch vor, da ist jemand, der sagt, ja gut, Helfer will ich sein. Und dann merkst du, ach, der Mitarbeiter, so dramatisch ist das gar nicht. Der liest eine Geschichte vor, der redet ein bisschen, erzählt die Geschichten einfach ein bisschen lebendig. Und du denkst, na ja, vertreten kann ich den ja auch mal. Und irgendwann merkst du, das liegt mir, das kann ich doch. Gott packt dazu, er vermehrt. Und du wirst oft mal Mitarbeiter im Kindergottesdienst. Und dann freut Christine sich und sagt, ja, ich habe einen Mitarbeiter. Wie schön ist das? Und dann bist du Mitarbeiter und du merkst, na, die Koordinatoren, die wir haben, die haben auch ganz schön viel zu tun. Aber ich habe ja Zeit, ich bin ja Rentnerin, ich kann ja mal gucken, wo kann ich jemanden unterstützen. Und du fängst an mit einer Unterstützung und du investierst dich mehr. Und plötzlich sagt man, sag mal, du machst eigentlich genau die Sachen, die ein Koordinator macht. Du könntest Koordinator sein. Schaut mal, und so schnell geht das. So vermehrt Gott das, was du reingibst. Er vermehrt das und er setzt dich nachher über Größerem und gibt dir Verantwortung. Das ist das, was im Gleichnis zu sehen war. Gott möchte ja, dass wir für unser Leben, für unsere Fähigkeiten auch die Verantwortung übernehmen. Und so möchte Gott Kirche bauen. Ich finde das herrlich. Vielleicht spielst du sogar ein Instrument. Ich kenne tatsächlich Leute in unserer Gemeinde, die spielen ein Instrument und die sagen, aber wehe, du sagst das, Jutta. Ja. Sie haben Angst, dass man dann irgendwann sagt, hier, vorne stehen. Ja? Ganz ehrlich, wenn du die Fähigkeit bekommen hast, ein Instrument zu spielen und du willst dann nirgends spielen, weil dir das zu peinlich ist, wie möchtest du denn die Fähigkeit weiter ausbauen, bitteschön? Gut, du fängst vielleicht an, alle 2 Wochen mal zu Hause ein bisschen rumzuspielen, egal was es ist, aber du wächst ja nicht weiter. Und ich gebe dir den Tipp, investiere dich. Das ist eine Fähigkeit, die Gott dir gegeben hat. Ob es Klarinette oder Saxophon oder Klavier ist, spielt ja gar keine Rolle. Investiere dich und fang doch vielleicht im Kindergottesdienst an. Die freuen sich, wenn einfach Anbetung da ist. Investiere dich, gib es einfach weiter. Und alle, die ein Instrument jetzt spielen und eigentlich sagen, das sollte keiner wissen, zeigt euch ruhig. Ja? Eure Fähigkeit ist da, damit sie weiter ausgebaut werden kann. Ich erinnere mich, dass wir, ich würde sagen, im Sommer vor 4 Jahren bei uns auf der Terrasse gesessen haben mit dem Leitungsteam und mit dem damaligen Jugendleitungsteam. Und da war der Anziehungspunkt nach unten in den Räumlichkeiten. Und dann fingen wir so an zu träumen, weißt du noch, Jessica? Jessica hatte Visionen für ihre Jugend, ne? Die jetzt sowieso ja so gut aufgebaut hat. Und ich habe gesagt, und stellt euch mal vor, vorne, statt hinten das hintere Zimmer der Jugend, müssten die vorne sein und dann die Jugend weiter aufbauen. Und was haben wir jetzt? Sie sind alle vorne. Ja? Die haben die ganzen Räumlichkeiten für sich. Und wenn wir aber eine Jessica nicht gehabt hätten, die die Jugend so aufgebaut hat, wäre ich gar nicht ins Träumen gekommen. Aber ich wusste, sie ist zuverlässig, sie ist verbindlich und da läuft was. Wenn Jessica aber nicht ein Silas gehabt hätte, mit dem jetzigen Jugendteam, was damit bei ist, ja, Silas ist so gut, den könnte ich jeden Sonntag sagen, danke Silas, wie du dich einsetzt. Wie er sich um die Jugendlichen kümmert, ich könnte weinen, echt, Wahnsinn, echt. So, so gut. Und das ist Vision, die wir leben. Das ist Vision, weil wir uns verbindlich eingeben. Wir sind verbindlich, wir sind zuverlässig, weil wir Kirche bauen wollen, weil wir Menschen verändern können, weil sie ihre Bestimmung entdecken und weil wir denn einen Unterschied machen. Das ist Kirche. Das ist Liebe, die wir zurückgeben. Ich weiß nicht, wie ich in der Zeit bin. Gut. Weil ein Beispiel habe ich noch, weil ihr sollt ja auch sehen, wie sich sowas entwickelt. Ich habe gefragt, Claudia, jetzt bist du dran. Ich habe gefragt, also Claudia ist ja jemand, die ist total strukturiert. Also bei ihr zu Hause, wenn wir Kleingruppe da gehabt haben, ich glaube, du hast sogar deine Gewürze nach A bis Z sortiert, ne? Genau. Und so ist Claudia hier durch die Räumlichkeiten gegangen und hat gesagt, ach, da liegt was und da liegt was und... Ach, Jutta, unten hier, die alte Garage, die muss mal aufgeräumt werden. Also, nee, also hier kümmert sich ja auch nicht so wirklich einer jeder, ne? So, weil sie so strukturiert ist. So, und dann kam eines Tages Holger und Claudia und haben gesagt, ob sich die Leitung wohl vorstellen könnte, dass Holger und ich uns um das Gebäude kümmern können. Und ich sagte, das können wir uns bestimmt vorstellen, ja? Um das Gebäude und um den Hof, ja? Und was macht Claudia? Sie bringt sich ein, mit Holger natürlich zusammen. Sie organisieren, sie planen, sie haben Verantwortung. Und das läuft alles selbstständig. Man braucht sich um nichts zu kümmern, weil sie sich einfach kümmern. Und wenn wir jetzt die Predigt von letztem Mal dazu nehmen, weil die Geistesgaben werden ja überall dazugegeben noch. Gott ist ja so großzügig, dass in dem Moment, wo du dienst, kommen ja die Geistiggaben umsonst dazu. Ist ja auch ein Geschenk. Claudia ist weiter gewachsen, kriegt Weisheit von Gott. Und wo ist sie jetzt? Bei uns im Kernteam. Da landet man nämlich denn. Das ist wunderbar. Leute, die organisieren, die planen können, die Weisheit von Gott haben, die Gott benutzen darf und die einfach sagen, ich bin verbindlich, die werden nachher Verantwortung bekommen von Gott. Aber manchmal sehen wir, wenn wir ganz klein sind, schon, oh nee, ich sehe schon, ich muss nachher das und das machen. Ja, aber das dauert doch manchmal 2, 3 Jahre, bis du da bist. Investiere dich, mach was aus deinem Leben. Gott macht was aus deinem Leben. Er hat dir das gegeben, weil er eine Vision für dich hat. Wir wollen Kirche bauen. Verbindlichkeit ist ein Anker, der Leidenschaft und Großzügigkeit langfristig tragfähig macht. Und wisst ihr was? Wir müssen Prioritäten setzen. Verbindlichkeit bedeutet auch ein Nein zu guten Dingen, damit wir ein Ja haben für bessere Dinge im Reich Gottes. Und ganz ehrlich, das habe ich immer gemacht. Ich hätte viele gute Dinge machen können, weil ich eben nur für 12 Stunden angestellt war. Ich habe viel Zeit gehabt, aber ich habe mich immer für das Bessere, das Reich Gottes entschieden, weil das war mein Weg. Ich habe das bis hierher nie bereut, weil das erfüllt mich sowas von total, dass ich das nur jedem empfehlen kann. Reich Gottes zuerst und alles andere wird Gott für sorgen. Und es geht überhaupt nicht darum, dass es perfekt gemacht werden muss. Es darf gut sein, weil es Kirche ist. Und alles andere wird Gott nachher fördern. Und zum Schluss möchte ich noch ein weiteres Erlebnis erzählen. Ganz, ganz frisch, 2 Wochen alt. Da ist jemand von Gott an unserem, den Freitagabend, den Anbetungsabend bei der Jugend, da ist jemand von Gott so stark berührt worden, dass die Person Gottes Liebe so stark gespürt hat, dass die Person wusste, es hat Konsequenzen und ich muss in meinem Leben was ändern. Ich muss mich ganz klar entscheiden. Das hat diese Person dann getan, hat dem persönlichen Leben ganz neue Weichen gestellt. Aber die zweite Handlung war dann die, dass die Person zu mir gekommen ist und gesagt hat, wo finde ich die Bankkontonummer unserer Gemeinde? Und ich gucke, ich will ab sofort meinen 10. geben. Es ist Anfang des Jahres, ich kann das für Januar schon gleich starten. Und ich sage, man darf auch mit weniger und Gott kann dich dahin führen. Ich werde ab sofort den 10. geben. Gott hat mich berührt, ich weiß, wo mein Weg ist und das gehört Gott. Und diese Person hat es umgesetzt, sofort. Warum? Niemand hat dieser Person gesagt, du musst den 10. geben, sondern weil die Liebe Gottes im Herzen den Ausdruck gefunden hat, dir gehört alles. Dir gehört auch mein Geld und ich werde das geben. Das fand ich sowas von stark. Ja. In 2. Korinther 7,9 lesen wir, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Und es ist so wichtig, dass ihr versteht, dass es eine freiwillige Sache ist. Im Alten Testament wurde der 10. gelehrt und vorgeschrieben. Im Neuen Testament wurde das aufgehoben. Aber wir können es als Richtlinie nehmen. Aber es ist freiwillig. Du darfst geben, wo du ein Herz hast, das möchte ich geben. Du darfst einfach Gott fragen, wie viel bin ich, nicht wie viel ist dir das wert. Du kannst einfach nur fragen, Gott, was gibst du mir für eine Zahl? Du sollst ja einfach Gott deinem Herzen geben, so wie du ihm mit allem folgst, mit deinen Fähigkeiten. So darfst du, darum habe ich auch zu dieser Person gesagt, das sind manchmal Prozesse, weil 10% von einem Einkommen sind ja auch eine ganze Menge, wenn man zuvor noch nie gespendet hat. Und man darf dahin wachsen, ja. Aber das ist kein Zwang, das ist kein Druck. In unserer Gemeinde wird das nicht geprüft. Also die Leitung, keiner weiß, dass wer was gibt. Es gibt ja nur Leute, die das halt buchen, aber sonst weiß man das nicht. Es geht rein um dein Herz, um mehr nicht. Kain und Abel haben beide Gott Opfer gegeben. Und ihr kennt die Geschichte. Abel hat Gott Opfer gegeben von seiner Herde. Aus Liebe heraus, aus Dankbarkeit heraus. Und Kain hatte die Einstellung, das kann ich auch, mache ich auch. Aber einfach nur gemacht. Einfach nur gemacht. Gegeben, aber einfach nur gemacht. Ihr wisst die Geschichte. Ja, es hatte echt große Folgen. Wenn du gibst, wirst du gesegnet mit Gutem. Nicht unbedingt mit Geld wieder, aber mit Gutem. Aber wenn du gibst, ist es wichtig, dass du gibst, weil dein Herz sagt, ja, von ganzem Herzen unterstütze ich diese Kirche, weil sie eine Vision hat, weil sie weitergeht, weil sie Menschen erreichen will und weil wir Menschen dienen wollen. Und wir brauchen halt für viele Dinge Finanzen. Das ist so. Ja? Aber nur, wenn in deinem Herzen ein absolutes Ja dafür ist. Gebe nur das, wo du ein absolutes Ja hast, was du gerne, gerne gibst. Axel ist ja 2007 zu uns ins Büro gekommen, haben wir ihn angestellt und unsere Gemeinde ging es nicht so gut. Wir haben ihn für 80% eingestellt. Und da war er mit einverstanden und hat gesagt, naja, ich bin ja gekommen, damit die Gemeinde wachsen soll, es wird schon irgendwie gehen. Und gleich in der Anfangszeit, wenn wir einen Gastprediger haben, kriegen die ja auch ein Honorar. Und dann sagte Axel im Büro so, was kriegt er denn so? Und ich habe gesagt, 150 Euro. Und dann hat er, glaube ich, nachgeguckt, ich weiß es nicht mehr genau, bei den Richtlinien beim BFP und dann stand da 130. Und dann sagt er, 120. Und ich hatte gesagt, wir geben aber 150. Was? Du willst 150 geben? Und das brauchen wir nur 120? Ich bin hier für 80% eingestellt, wir haben nicht mal das Geld, um mich anzustellen, aber du willst doch mehr geben? Ja, habe ich gesagt, weil wir großzügig sind. Ich war immer großzügig und das habe ich hier in der Gemeinde auch mit reingebracht. Und preis den Herrn, Axel hat von mir gelernt. Ja? Ja. Ja. Und das ist Großzügigkeit. Großzügigkeit heißt nicht, ich gebe von dem, was ich habe. Großzügigkeit ist, weil ich vertraue in meinem Gott, der mich versorgt, der uns als Kirche versorgt. Und weil wir das von der Kirche her so gelebt haben, hat er uns immer versorgt. Und das ist richtig, richtig gut. Ja, in kurzer Zeit ist Axel auf 100% eingestellt gewesen. Und wir haben ja später, ob das und Jessica ist oder wir haben ja, ob ich da angestellt war, jetzt ist Beate angestellt. Es muss ja auch für diese Gehälter letztendlich Geld da sein. Und wir wollen ja hauptsächlich das Geld für weitere Menschen ausgeben, die wir erreichen wollen. Und Gott ist gut. Wenn er sieht, dass wir großzügig sind, dann gibt er dazu, dann vermehrt er, dann verdoppelt er und ersetzt uns über Größeres. Und was ist das für eine herrliche, wunderbare Motivation? Die Band kann schon mal auf die Bühne gehen. Vor einigen Wochen hatten wir auch einen Gastprediger hier und Axel ist im Anschluss mit denen essen gegangen. Und dieses Ehepaar haben wir seitdem hier noch gar nicht wieder gesehen. Aber Axel will bezahlen in dem Restaurant und dann sagt die Bedienung, die Rechnung ist schon beglichen von dem Herrn, der da hinten am Tisch sitzt. Und da war hier ein Ehepaar, hat die Predigt gehört, war begeistert, haben zufällig gesehen, da sitzen die jetzt auch im Restaurant und hat die Rechnung übernommen. Ja. Ja, so ist das. Das sind Christen, die sagen, ich gebe, weil ich meine Dankbarkeit Ausdruck geben möchte und weil Großzügigkeit ein Prinzip ist, dass es einfach gesegnet wird. Das ist so, so gut und so wertvoll. Und wisst ihr, das macht ja auch was mit einem. Weil du auch, wenn du Mangel hast, vertraust du einfach, dass Gott dein Versorger ist. Weil das ganz unabhängig ist, ob du wirklich was im Petto hast oder nicht. Du vertraust einfach und du lebst vor allen Dingen ganz anders. Weil du keine Ängste mehr hast, weil du einfach sagst, wenn ich den Frieden und das Glücklichsein doch in meinem Herzen habe, was fehlt mir mehr? Ja? Je mehr wir diese Kultur leben, wird Gott mehr und mehr sichtbar durch seine Kirche. Was ist alles möglich? Und wir wollen jetzt einfach noch gemeinsam Gott wirklich auch Anbetung geben, indem dass ihr eure Herzen prüft. Entweder ihr singt tatsächlich mit in der anbetenden Haltung oder ihr lasst ja, zu eurem Herzen sprechen. Was sagt Gott zu dir? Mach dein Dienen nicht abhängig von deinem Alter. Hey, ich werde in 2 Monaten 69. Ja und? Deswegen kann ich doch immer noch was machen. Ich habe so viel Zeit damals in Seelsorge investiert. Zeit ist wichtig, dass du Zeit gibst. Du musst vielleicht gar nicht groß was machen, wenn du sagst, meine Knochen sind nicht mehr gut oder irgendwas. Zeit. Sei Zuhörer, wenn dir irgendjemand etwas erzählt. Sei einfach da. Bete für jemanden. Lass dich von Gott berühren, was er für dich vorbereitet hat, wo du deine Fähigkeiten hast. Vielleicht hast du Fähigkeiten vergraben, weil du Angst hattest, es war nicht gut genug. Aber Gottes Liebe wird dich immer wieder loben und dich voranbringen. Lass uns aufstehen und lass uns ihm die Anbetung geben. Einmal möchte ich fragen, wenn du hier vielleicht Gast bist oder du hast Jesus noch nicht in deinem Herzen so aufgenommen, um zu sagen, so möchte ich leben, aber ich habe jetzt meine Kraft. Ich tue alles aus dem, ja, was mich erschöpft vielleicht. Jesus will dir helfen. Jesus ist für deine Sünden und für deine Krankheiten am Kreuz gestorben. Wenn du hier bist und du möchtest Jesus ganz neu in deinem Herzen aufnehmen, vielleicht dich ganz neu nochmal wieder entscheiden oder vielleicht zum allerersten Mal, lass das mal eben wirken und lass Gott zu dir sprechen. Uns möchte ich ein Bibelvers vorlesen in Römer 12. Das ganze Leben ist ein Gottesdienst. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ich möchte für euch beten. Vater im Himmel, das ist das, was ein angemessener Gottesdienst ist, wenn wir diese Liebe beantworten, indem wir uns dir ganz geben, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Und du siehst jetzt diese Herzen hier, die sagen, ja, ich bin bereit. Ich möchte einfach alles geben. Und darum bitte ich dich, Heiliger Geist, dass jeder spürt, dass du derjenige bist, der leitet und der lenkt und dass du mit Segen kommst, mit Kraft kommst, mit Liebe kommst, die jede Furcht einfach nimmt. Denn du bist der Herzenskenner. Du möchtest Menschen weiterführen, aber ganz besonders in deine Arme. Führe du Menschen dahin, die noch keine Beziehung haben mit dir, dass sie in eine tiefe Beziehung mit dir hineinkommen und dass sie aus dieser Liebe, aus dieser Beziehung heraus wirklich dienen können. Dein Heiliger Geist ist es, der alles möglich macht. Du bist es, der unsere Herzen verändert. Ich danke dir, dass du diese Kirche veränderst. Jeder Einzelne, der hier schon ist, aber der noch kommt, dass diese Kirche Oasis in Lienthal eine Außenwirkung hat, so wie du es dir wünschst, nach deinem Willen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Hiermit ist offiziell der Gottesdienst beendet. Ich möchte aber meine Beter nach vorne bitten, wenn du persönlich ein Gebet haben möchtest, vielleicht aufgrund der Predigt, vielleicht aber auch mit einem ganz anderen Anliegen, da möchte ich dich herzlich einladen. Komm gerne her. Wenn du aber sagst, ich möchte auch mein Leben ganz neu für Jesus wieder entscheiden oder ich möchte zum ersten Mal mein Leben Gott geben, komm her. Lass für dich beten und lass dich segnen, dass du Jesus wirklich erleben darfst mit seiner Kraft und mit seiner Gegenwart. Alle anderen lade ich ein, nutzt das schöne Wetter. Trinkt noch unten Kaffee, habt Gemeinschaft, lasst in der Gemeinschaft die Vision sprechen und fühlt mal hinein, wie sich das anfühlt, Vision auszusprechen und zu sagen, ja, da bin ich bei. Habt einen schönen Sonntag noch, Gottes Segen für euch und sonst bis morgen früh, 6 Uhr. Bis dann.